Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute als erstes Album, sage und schreibe, Death Cab for Cutie dabei. Mit I Built You a Tower. Es gibt tatsächlich ein neues Death Cab for Cutie Album. Also das habe ich dieses Jahr nicht erwartet. Außerdem hören wir I'm Not Done Cooking mit Tome 1 Beauty and the Queen. Da wird es dann ein bisschen jazziger. Für unseren kleinen Philosophie-Teil reden wir über das Fragment statt Ganzes. Und anschließend, für alle, die uns im Internet hören, werden wir ein Einbecker Mai-Urbock verkosten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Deswegen übergebe ich auch direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der hat das große Vergnügen, I Built You a Tower von Death Cab for Cutie zunächst einmal vorzustellen. Und wir beginnen mal mit der Band. Heißt ja fast schon, ganz viele Eulen nach Athen zu tragen, denn es ist natürlich eine US-amerikanische Indie-Rock- und Alternative-Rock-Band, die bereits 1997 gegründet wurde. Zentrales Mitglied ist natürlich der Sänger und Gitarrist und Songwriter Ben Gibbard. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Robert Smith bei The Cure. Die Band zählt seit den frühen Nullerjahren zu den erfolgreichsten Vertretern dieser eben erwähnten US-amerikanischen Indie-Rock-Band. Bewegung nennen wir sie mal, und veröffentlichte mehrere international beachtete Alben, darunter natürlich vor allem Transatlanticism aus dem Jahr 2003, was übrigens bis heute immer das erste Album seitdem ist, was ich im jeweiligen Jahr höre. Das ist eine Tradition, weil er eben anfängt, so this is the new year. So, ne? Und das ist dann eben klar, dass man das dann hören muss. I Built You a Tower ist das 11. Studioalbum der Band. Es erscheint also, oder erschien im Juni 2026, relativ zeitnah, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Es wurde von John Congleton produziert und es entstand in einer Zeit, die sowohl von der Reflexion über die Vergangenheit der Band als auch von tiefgreifenden persönlichen Veränderungen im Leben von Frontman Ben Gibbard geprägt war. Zu jener Zeit befand sich nämlich die Band auf Tournee, um die 20-jährigen Jubiläen ihres oder das 20-jährige Jubiläum ihres Albums Transatlanticism zu begehen. Da gab es dann eine extra Tour dazu, alles war angerichtet, wenn man so will. Ja, und dann musste Gabbert eben das Ende seiner Ehe in derselben Zeit bewältigen. Also es ist ein Breakup-Album, könnte man sagen, und genau deswegen, weil es Death Cab for Cutie ist und weil wir sie, ich weiß gar nicht, das wievielte Album wir von dieser Band hier besprechen, das dürften schon etliche gewesen sein. Ja, alte Bekannte.
Allerdings. Und das macht natürlich auch wieder richtig Spaß. Das klingt toll. Vor allem klingt das dringlich. Also man merkt, hier ist eine Menge Trauer drin. Man merkt, hier ist eine Menge Gefühl und Dinge, die gesagt werden mussten, drin. Und diese emotionale Intensität macht auch einfach Musik gut. Also, sorry, das merkt man einfach immer wieder. Es gibt bestimmt Künstler, die das auch irgendwie mehr oder weniger so können oder von denen man einfach nicht weiß, was ihnen gerade im Leben passiert. Aber ich wünsche jedem Künstler irgendwie in seinem Leben große Lieben und schlimme Trennungen, weil dabei kommen einfach die besten Kunstwerke bei raus.
Ja, also ich möchte sagen, dass ich das keinem wünsche, weder Künstler noch sonst wem.
Ich wünsche uns das, weil das ist ein Katalysator offensichtlich. Und es gehört zum Leben dazu. Von daher, je tiefer offensichtlich oder ausgiebiger man lebt, umso mehr hat man zu erzählen. Also ja, und das ist so ein richtiger Fall von dieses Album musste raus, dieses Album hat was zu sagen und vor allem was zu fühlen. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ist wirklich so ein Durcheinander von Schmerz und gleichzeitig aber auch von Heilung und Erlösung von diesem Schmerz wieder. Ich bin sicher, ich habe gar nicht alles verstanden immer wieder, weil natürlich, also einmal werden sehr viele Stile zwischendurch gewechselt, immer innerhalb dieses Death Cab for Cutie-Versums, aber da geht schon ziemlich viel vor sich, was ich jetzt zwischendurch erstmal nicht erwartet hatte. Aber es klingt immer toll, es ist immer irgendwie verständlich und zwar sowohl auf der lyrischen Ebene als auch irgendwie auf dieser Gefühlsebene. Das passt immer zusammen, was gesungen wird, die Atmosphäre der Songs. Hat mir sehr gefallen. Wenn ich irgendeinen Kritikpunkt finden wollte, dann, dass es hier und da vielleicht doch ein kleines bisschen zu sentimental für den einen oder die andere wird. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, Full of Stars war es, da wurde es ein bisschen fast schon kitschig, aber das irgendwie passt es auch wieder da rein. Also wäre es noch nicht mal kitschig geworden in so einem emotionalen Zustand. Also irgendwie wäre es auch komisch ohne. Ja, also von vorne bis hin ein wirklich gutes, tief empfundenes Album, was ich glaube vielen, gerade Death Cab for Cutie Fans ans Herz wachsen wird.
Ja, also und ich glaube nicht nur denen. Mhm. Also es geht ja auf diesem Album erstmal um die Herausforderung, Abend für Abend auf der Bühne zu stehen und dabei gleichzeitig eben die emotionale Schieflage des Privatlebens irgendwie zu tragen, ne? Und dann sagt er eben, also Gebhardt sagt eben, dies habe einen Prozess der emotionalen Abschottung erfordert. Emotionale Erfahrungen wie Trauer, Trauma und Verlust verglich er eben mit einem Turm in der eigenen inneren Landschaft. Das Album erkundet also die Art und Weise, wie Emotionen geordnet werden können und unter Kontrolle zu bringen sind. Also um das Spannungsverhältnis zwischen persönlicher Verletzlichkeit und den Anforderungen des Alltags. Ne, also, weil für die ist Tour ja nichts anderes als Alltag. Also muss das irgendwie trotzdem funktionieren halt. So wie man das vielleicht auch von sich selber kennt in solchen Situationen. Das Album ist mit seinen 38 Minuten ja wirklich nicht zu lang. Es gibt kein Füllmaterial. Und es ist wahnsinnig erfrischend, habe ich gemerkt, nach all den ganzen Jazz, Metal und anspruchsvollen Alben, die wir ja wirklich haben, mal wieder so ein richtig, ja, weiß ich nicht, den richtig guten alten Indie zu hören und Ben Gibbard, der uns von seinem ach so schweren Leben erzählt. Man fühlt sich unweigerlich in die guten alten Nuller zurückgeworfen sozusagen. Ja, es ist wirklich so. Musikalisch haben wir es mit dem Death Cab for Cutie Zutaten zu tun, die wir kennen und lieben. Melancholie, tolle Melodien, die Single-Note-Indie-Gitarren-Melodien dazu, die diese Band eben so ausmachen. Ja, und diese tolle Stimme halt, die einem über die Jahre so vertraut wurde. Death Cab for Cutie haben es schon immer verstanden, gute Melodien und Zugänglichkeit mit genügend Ecken und Kanten zu versehen, dass es eben nicht langweilig wird. Und das ist auch auf diesem Album so, finde ich. Ich habe das, ich weiß gar nicht, wie oft schon gehört. Also, keine Ahnung. Es sind diese Momente, in denen man zwar in der Gegenwart weilt, aber so ein bisschen den Zauber der Vergangenheit atmet, wenn man so will, oder sich von diesem Zauber der Vergangenheit umgarnen lässt, rein musikalisch natürlich. Also für mich funktioniert das Album ganz hervorragend und ich ahne, dass dieses Album bei den Alben des Jahres eine entscheidende Rolle spielen wird. Ich mag diese Art des Indie so sehr und es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, obwohl es ja eigentlich traurig ist. Es hat Dringlichkeit, hast du gerade schon gesagt. Das Album ist eben wegen einer gescheiterten Beziehung entstanden. Es wird auch klar kommuniziert, ist aber, das hast du auch schon gesagt, überhaupt nicht resignativ, sondern eben, da findet diese Heilung eben auch statt. Und das macht dieses Album eben zum besten Death Cab for Cutie Album der letzten Jahre, finde ich. Dömer hat es sich schon so ein bisschen bequem gemacht in seiner Indie-Schmindy, Fancy-Schmancy-Ruten-Tuten-Yippie-Yippie-Yay-Yay-Welt, so. Ne, in dieser kleinen, schnuckeligen, unaufgeregten Indie-Welt. Und jetzt ist da wieder so ein bisschen, ja, das ist Dringlichkeit halt, da ist was los, da ist was passiert, was raus muss. Und dann stimmt halt auch wieder einfach alles und deswegen haben Death Cab for Cutie auf diesem Album alles richtig gemacht und ich finde, es ist ein tolles Album. Ja, dieses Album ist, wie schon erwähnt, in diesem Jahr erschienen, also im Jahre 2026 und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, no, da kommen wir nicht an einem Rennt vorbei, ne?
Das ist so. Ja, ich schließe mich den unumwunden an. Es gibt natürlich ein Rent von mir. Also das wird auf jeden Fall, im Moment ist das für mich so mit Carnival zusammen, das sind so für mich im Moment die beiden Alben so in diesem Jahr.
Ja.
Also, I Built You a Tower von Death Cab for Cutie haben von uns jeweils ein Rent bekommen, sowohl von Jenny als auch von mir.
Und damit geht's quasi zurück in den Jazz. Wir sprechen über I'm Not Done Cooking. Dabei handelt es sich um ein Oktett und zwar von Lara Humbert. Das ist eine französische Pianistin, Komponistin und Arrangeurin, die in Brüssel lebt und arbeitet. Und sie hat parallel tatsächlich zwei Projekte. Das andere heißt Lara Humbert Quartet et Moi Emma, denn die Sängerin Ma Clément ist dabei. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern eben um das Oktett I'm Not Done Cooking. Dazu gehören einmal natürlich am Klavier, dann an der Geige Amel Metlini, an der Flöte Lucia Pires, Posaune Adrien Lambinet, Tenorsaxophon Alejandra Borsig, E-Bass von Matteo Mazou, hoffe ich, bin ich nicht sicher. E-Gitarre spielt Raphael Desmarais und Schlagzeug bzw. Vibraphon Gaspar Six. Also ein illustres Oktett. Und was machen die nun da? Es ist sehr schwer zu beschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, es ist eindeutig Jazz, weil da gibt es zur Sache. Es ist aber auch ganz viel Pop drin, es ist ein klein bisschen Klassik drin, es ist durchaus auch Experimentelles dabei und es ist immer so ein, zwischendurch immer so ein Vibe, wo man denkt, jetzt hat man irgendeine Filmszene vor sich, weil das Ganze eine interessante Dramaturgie bekommt an vielen Songs. Ansonsten ist es aber schwer zu fassen, vielleicht hast du dich da etwas leichter getan. Und interessant fand ich, dass ich in der Presse Vergleiche gelesen habe mit Pink Floyd, Queen und Elton John. Und die waren eigentlich gar nicht so verkehrt. Klingt überhaupt nicht wie einer von den dreien oder alle drei zusammen, aber da sind so Elemente drin zwischendurch, besonders wenn es dann mal so in die gitarrigen 80er geht, die... Also ja, ich verstehe es. Ich verstehe diesen Vergleich, auch wenn das überhaupt nicht beschreibt und man sich davon überhaupt nicht vorstellen kann, wie dieses Album klingt. Und der Name Tome One, Beauty and the Queen, lässt ja auch schon darauf hoffen, dass es mehr Kapitel gibt. Und ich muss sagen, nachdem ich dieses Album gehört habe, bin ich auch hoffe ich, dass es einen Tome Two geben wird. Ja, Thorsten, das ist mal Jazz.
Ja, unter anderem, ne? Also, ich meine, wir haben es hier mal wieder zweifelsohne mit einem Album zu tun, was die Genres so ein bisschen hinter sich lässt. Also eigentlich, ja, genau das Richtige für diese Sendung. Wir haben es ja hier mit einem Oktett zu tun, also mit 8 Menschen. Und wir hören Elemente aus Pop, Indie, Avantgarde, Klassik, neue Musik. Also neue Musik jetzt nicht im Sinne von aktuell, sondern neue Musik in Bezug auf Klassik. Fusion, experimentellen Jazz und eine kleine Schaufel Indie. Immer mal wieder hübsche Melodien, an denen man sich so ein bisschen festhalten kann, nur um dann wieder in so Genre wie neue Musik, Avantgarde oder experimentellem Jazz abzugleiten. Und dabei fängt es eigentlich recht harmlos an, steigert sich dann aber im Laufe des Albums immer mehr. Und das ist vielleicht ein ganz klein bisschen gemein, denn die HörerInnen, naja, die denken vielleicht so bei den ersten Stücken oder gerade beim ersten Stück so ein bisschen, ach wie schön, werden so ein bisschen an der Nase herumgeführt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder schön, weil vielleicht bringt das den einen oder die andere dazu, länger zuzuhören. Interessanterweise lebt dieses Album trotz des Jazz und als solches natürlich auch mit den ganzen Zutaten nicht von der Improvisation, sondern eher vom Miteinander. Das steht hier so im Vordergrund und davon profitiert natürlich dieses Album auch sehr. Und dadurch, dass es eben nicht um Improvisation an sich und als solches geht und somit auch nicht um diese typische, in Anführungszeichen, Jazzkultur, ist dieses Album eigentlich fast sowas, naja, sowas ähnliches wie Post-Jazz eigentlich. Ich glaube, das ist hier so ein recht passender Name für das, was sie hier machen. Soll heißen, es geht um das, um das musikalische Erzählen eigentlich. Die Instrumente erzählen eine Geschichte. Und da es Instrumental ist, lässt es den HörerInnen eben auch genug Spielraum, den Dingen nachzudenken. Es ist eine unfassbar spannende Mischung aus den schon genannten Dingen, die sich immer wieder zu was Neuem zusammensetzen. Habe ich so in dieser Kombination auch noch nicht gehört. Wir hören ja Piano, Tenorsaxophon, Flöte, Violine, Posaune, E-Bass und E-Gitarre und Drums, also um mal einige Instrumente zu nennen. So eine sehr außergewöhnliche Kombination, finde ich schon toll. Knapp 44 Minuten ist es lang, das Album, oder kurz, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Ja, es ist schon etwas, was eben auf der anderen Seite den Jazz ja auch wieder ausmacht, wenn es nicht um Improvisation geht. Trotzdem geht es natürlich ums Zuhören, ums Kommunizieren, ums Miteinander und so, wie es beim Jazz ja nun häufig ist. Aber hier finde ich jedenfalls, das hat mich so dazu gebracht, diesen Begriff des Post-Jazz zu nutzen. Ich finde tatsächlich, das Außergewöhnliche an diesem Album, das ist, dass mithilfe des Jazz ja auch Atmosphären geschaffen werden und Geschichten erzählt werden. Und da es ja auch instrumental ist, finde ich, passt es ganz gut. Und es steigert sich im Laufe des Albums ja auch immer mal wieder in so einen avantgardistischen Wahnsinn, wenn ich das mal so nennen darf. Das ist schon sehr spannend. Also man hatte auch dieses Crescendo auf eine Art. So, nicht von der Lautstärke her, aber von der Art und Weise her, wie hier musiziert wird. Also finde ich ganz spannend.
Stimmt. Ja, die Komposition ist hier wirklich ein Hauptdarsteller sozusagen. Mhm. Das ist schon manchmal richtig beeindruckend. Und was ich auch spannend fand, passt vielleicht ein bisschen zusammen. Also einmal, dass Bass und Schlagzeug ziemlich weich produziert waren, fand ich. Das hört man nicht jederzeit. Also manchmal ist es ja auch viel, viel vordergründiger. Das war es hier nicht. Das passt aber sehr gut, vor allem an den Stellen, wo es experimenteller wird, fand ich. Hast du gerade sowas Ähnliches gesagt, wie die Instrumente sind im Gespräch miteinander? Also ich hatte das Gefühl auch, dass das wirklich so eine Kommunikation ist, obwohl es eben nicht improvisiert ist, sondern genau so komponiert. Mhm. Aber das Album drängt sich überhaupt nicht auf. Das sagt nicht, hallo, hier bin ich, du musst mir jetzt anhören, ich bin super, bam. Sondern im Gegenteil, die spielen und unterhalten sich. Und es ist eher so, als ob man dran vorbeigeht und sich denkt, aha, okay. Und dann so langsam eintaucht, so ging es mir jedenfalls. Also das war schon wirklich sehr spannend und mal wieder was Neues. Hat Spaß gemacht. Nun ist das Album auch gerade erst erschienen im Jahre 2026, deswegen geht es an die Bewertung, nämlich auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, also nachdem ich ja Death Cab for Cutie nun gehört habe und auch mir nochmal Carnival in Erinnerung gerufen habe, muss ich jetzt hier mal wieder ein bisschen strenger werden. Das ist jetzt blöd für dieses Album gerade, aber ich gebe diesem Album ein sehr, 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 sehr schnelles Läuft.
Mhm. Ja, da werde ich mich anschließen, weil ich war also von den neuen Ideen allgemein, von den Ideen und dem Gesamtalbum, den Kompositionen sehr beeindruckt. Manche Dinge wie die Geige zum Beispiel waren hervorragend, also alles war super, aber manche Sachen stechen einfach hervor. Wir müssen an die Alben des Jahres denken und auch da, also wenn ich bedenke, wie viele wahnsinnig gute Alben wir in diesem Jahr schon hatten, kann es dann noch nicht mitspielen. Von daher auch von mir ein schnelles Läuft.
Ja, wobei ich sage, es sind eigentlich bei mir nur zwei.
Okay, ja, so weit bin ich noch nicht. Ich verzweifle jetzt schon. Also mal gucken, wie das wird im Laufe des Jahres.
Also. Ich bin sicher, da kommen auch noch drei weitere dazu, aber.
Oh, wenn es nur drei sind, dann haben wir Glück. Gut. Also, I'm Not Done Cooking mit Tome 1, Beauty and the Queen. Und es gab ein schnelles Läuft von Thorsten und ein schnelles Läuft von mir. Mhm. Wie immer mit Recht.
So nämlich.
Also, kommen wir zur guten Philosophie, zu unserem wir stellen uns auf eine Box und schreien auf den Marktplatz Rubrik. Nein, weiß ich nicht. Wir retten die Welt Rubrik. So nennen wir das vielleicht besser. Wir wollen heute sprechen über Fragment statt Ganzes. So, also speaking of kryptische Titel. Da habe ich mir über Fragmente Gedanken gemacht und mal mein schlaues Philosophenbuch konsultiert, was denn im Glossar so über Fragment steht. Es war gar nicht so uninteressant, muss ich sagen. Unter anderem habe ich zum Beispiel den guten Herrn Schlegel gefunden, den Frühromantiker Friedrich Schlegel, der den interessanten Gedanken hatte, dass ein Fragment gleich einem kleinen Kunstwerk von der umgebenden Welt völlig abgesondert sein muss und in sich selbst vollendet sein muss wie ein Igel. So, jetzt weiß ich nicht, warum Igel für ihn besonders vollendet ist, aber ich fand den Gedanken interessant, dass ein Fragment quasi dadurch vollendet ist, weil es nicht mehr versucht zu sein, als es eigentlich ist, obwohl es natürlich paradoxerweise immer ein Stück von etwas Größerem ist. Aber an dem Punkt kann man wunderbar philosophisch werden, dass ein Fragment quasi in sich vollendet ist. Und ganz ähnlich scheint es auch andere Philosophen gesehen zu haben. Mir kommt da immer wieder der Gedanke von uns als Fragment des Ganzen, als dieser komplexen, zusammenhängenden Welt von allem, wo alles aufeinander Einfluss nimmt, weil wir da im Grunde ja auch ein Bruchstück von sind und wir sehen uns irgendwie als vollendet, als eine Person an und am Ende sind wir aber doch dadurch eigentlich nur vollendet, dass wir wissen, was wir für einen Teil vom Ganzen sind. Naja, weiß nicht, ob ich das klar machen konnte, aber das waren so ein paar interessante Gedanken, die mir kamen, dank Schlegel und seinem Igel.
Ja, sehr schön. Ja, also da haben sich natürlich viele PhilosophInnen schon Gedanken drüber gemacht, über dieses Ganze und das Nicht-Ganze sozusagen, also das Teil, dieses Teil von diesem Ganzen. Also das ist eine ganz, ganz alte Frage in der Philosophie. Müssen wir das Ganze verstehen, um sinnvoll leben zu können, oder genügt uns das Fragment? So, ne? Und es gibt diese klassische Sehnsucht nach dem Ganzen. Das ist ja auch das Gefährliche. So. Platon und Hegel zum Beispiel, da war die Suche nach dem, ja, nach diesem umfassenden Zusammenhang. Also die Welt bildet eine Ordnung, alles hat seinen Platz, das Einzelne erhält seinen Sinn erst im Ganzen. Und das Fragment gilt den beiden eher als Mangel, als etwas Unvollständiges, als etwas, das auf Einordnung wartet. Und die Romantik, und da hast du gerade ja den Schlegel schon gehabt, die entdeckt dann das Fragment. Erst die Frühromantik, die macht das dann zu einer eigenen Denkform, dein Schlegel nämlich, ne? Der hielt das deswegen auch so für wertvoll, weil es eben nicht abgeschlossen ist. Das ist also dann das Gegenteil. Also das Fragment ist nicht ein kaputtes Ganzes, sondern es ist bewusst, ja, so eine bewusste Form der Offenheit irgendwie. Also da war schon die Idee bei den Romantikern, die man ja oft kritisiert sonst, vielleicht auch zum großen Teil zu Recht, aber in dem Fall, dass diese Totalität, dieses Ganze etwas Gewaltsames haben kann. Also wer behauptet, das Ganze zu besitzen, hört oft auf zu fragen auch, ne? Die Wahrheit, TM, ne? So.
Der Autoritätsanspruch.
Richtig, genau. Und desto weiter wir nach vorne gehen, desto mehr wird das natürlich in Frage gestellt. Nietzsche war gegen jegliche Art von System sowieso, ne? Der hat diesen ganzen philosophischen System misstraut. So. Für ihn war das Leben Bewegung und ein Werden und Perspektive und so. Ein starres Ganze würde das ganze Lebendige nur einfrieren, sagt Nietzsche. Also ein bisschen das Gegenteil von Hegel. So. Und gerade Nietzsche steht ja auch für dieses Fragment, für dieses fragmentarische Denken, nicht wahr? Er lässt Widersprüche stehen, das müssen wir auch nochmal alles besprechen, wir müssen Nietzsche nochmal in diese Sendung holen. Ja, und es wird eben akzeptiert, dass Wahrheit oft nur perspektivisch zugänglich ist. Also man könnte sagen, das Fragment ist ehrlicher als das System bei Nietzsche, so. Bei Arendt, jetzt sind wir schon in der Neuzeit angekommen, ja, sie misstraut natürlich den großen Geschichtsphilosophien, weil nach all den ganzen Katastrophen im 20. Jahrhundert, wo ja Leute wie Hegel einen entscheidenden Anteil dran haben, erscheint ihr die Vorstellung eines alles erklärenden Zusammenhangs dann doch eher als verdächtig, um das mal sehr wohlwollend zu formulieren. Ja, sie arbeitet ja eher so in historischen Episoden, Geschichten und einzelnen Erfahrungen und ihr Denken gleicht ja eher so einem Mosaik, so schreibt sie ja auch. Ne? Also das ist ja dann eher so Gedankengänge, die sie immer wieder, den sie nachdenkt im wahrsten Sinne des Wortes und kein ganzes System so. Und auch ihr Notizbuch besteht dann aus Gedankenfragmenten, wie sie das so genannt hat, die als dann wieder als Ausgangspunkte zum Weiterdenken dienen. Ne, also, ja, also sie würde sagen, wir besitzen überhaupt gar keine Landkarte des Ganzen. Wir besitzen nur Orientierungspunkte. So. Camus sowieso, völlig klar. Ne, das ist ja der, mit dem, der sagt, wir müssen mit diesem Unvollständigen sowieso leben, weil es schon mal a priori da ist. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir sagen es ja nicht zum ersten Mal, dass diese Spannung zwischen dem Sinnverlangen des Menschen und dem Nicht-Antworten der Welt eben, diese Spannung eben das Absurde ist. Naja, und der Versuch besteht jetzt, oder die Versuchung besteht natürlich darin, dieses Fragment zu leugnen. Und sich in so eine große Erzählung zu retten. Ne? Religion, Ideologie oder Geschichtsphilosophie oder all so ein Heckmeck. Und das lehnt Camus natürlich ab. Nicht wahr? Stattdessen lebt er mit dem Unvollständigen. Also nicht das Ganze wird erlöst, sondern ja, der einzelne Augenblick. Nicht die fertige Antwort zählt, sondern die aufrechte Haltung gegenüber einer offenen Welt. So. Und man merkt, desto weiter wir nach vorne gehen, desto weniger sind die Leute da so, haben die das Bestreben, wir müssen hier aber mal das Ganze verstehen und wir müssen das große Ganze sehen, sondern die kommen immer mehr zu der Erkenntnis, nee, eigentlich können wir das nicht so richtig und ich glaube, es ist auch gut so, so weißt du, gerade nach den Erfahrungen der ganzen Geschichte, die wir ja nun mal hatten. Und Adorno hat mal gesagt, das Ganze ist das Unwahre. Also Damit meint er nicht, dass Zusammenhänge unwichtig wären, sondern er meint, wenn ein System behauptet, alles erklären zu können, dann verschwinden die Besonderheiten, die Brüche und das Leiden des Einzelnen. Also das Fragment wird hier zu einer Form des Widerstands gegen, ja, sagen wir mal, intellektuelle Vereinnahmung. So. Und wer hat das wieder als erster erkannt? Der olle Kant. Der alte Königsbercher.
Das ist ja? Gut, in unserer Tradition als erstes erkannt. Genau. Aber ja, genau. Aber super, super spannende, wichtige Idee. Ja,
ja, genau. Ne, also der hat ja von Anfang an gesagt, wir erkennen die Welt gar nicht so, wie sie ist, sondern immer nur, wie sie uns erscheint. So, und damit ist das Thema schon durch. Damit können wir das Ganze zwar denken, aber nicht mehr sehen. Und ja, damit ist das Thema eigentlich durch. Damit lebt der Mensch notwendig im Fragment. Das geht gar nicht mehr anders. So, ne, die Vernunft strebt nach Einheit. Sie möchte Zusammenhänge erkennen. Ursachen finden und natürlich auch schließlich die Welt als Ganzes verstehen. Und dieses Streben ist für Kant auch legitim. Problematisch wird es erst, wenn die Vernunft glaubt, ihr Ziel tatsächlich erreicht zu haben. Grüße gehen raus an Marx.
Damit schwierig. Ja, der junge Marx hatte seine Probleme. Aber genau dafür brauchen wir dann einen Camus, der uns tröstet. Und
genau.
Ist auch gut so. Das passt schon.
Genau. Also, er schreibt ja in seiner Kritik der reinen Vernunft, hat er ja diese großen Fragen. Hat die Welt einen Anfang? Ist sie unendlich? Gibt es Freiheit? Gibt es Gott? Und die Antwort ist, keine Ahnung. Auf diese Fragen kann es keine vernünftige Antwort geben und auch keine endgültige. Sobald man das Ganze erkennen will, gerät sie in Widersprüche, die ganze Geschichte. Ja, also das Ganze ist zwar irgendwie so ein notwendiger Horizont, aber ein nicht erreichbarer Besitz für Kant. Und das ist halt, ja, das macht auch demütig. Und das wird natürlich dann gesellschaftlich besonders interessant, ja, weil er weder ein Freund von großen historischen Endzuständen ist, noch ein Verteidiger bloßer Beliebigkeit. Interessant übrigens, ich habe ja jetzt angefangen, ihn zu lesen und ich lese gerade so ein bisschen die vorkritischen Schriften. Und da schreibt der 21-jährige Kant, ja, also, es könnte auch mehrere Welten geben. Das wissen wir doch nicht. Keine Ahnung. Und ich dachte so, Alter, was zur Hölle? Was ist eigentlich mit dir los? Wieso schreibst du so krasse, geile Sachen und dann auf der anderen Seite so einen unfassbar schlimmen Schwachsinn?
Genau.
Wahnsinn. Als 21-Jähriger damals so eine Idee zu haben, ist ja phänomenal, muss man sagen. Alleine dafür offen zu sein, das ist ja diesen Gedankensprung zu machen, das war ja damals unvorstellbar eigentlich. Man konnte sich keine andere Welt vorstellen als die, die man hatte, so. Und schon gar nicht noch ein weiteres Universum oder irgendwie so. Also das finde ich schon wirklich phänomenal. Nun gut. Wie auch immer. Also, er hätte wahrscheinlich gesagt, dass wir als Menschen nur über Fragmente von Wissen und Erfahrung verfügen. Aber eine vernünftige Gesellschaft muss dennoch so handeln, als Verständigung über das Gemeinsame. Diese Verständigung muss möglich sein, logischerweise. Für Kant ist kein Mensch im Besitz der Wahrheit, also wirklich Wahrheit im Sinne von, ne, wie jetzt Jaspers sagen würde, dass du deine partikulare Erkenntniswelt zum Weltsein an sich verabsolutierst. Und deswegen braucht es Öffentlichkeit, Kritik und freien Austausch. Und in diesem berühmten Aufsatz, was ist Aufklärung? Das ist halt dieses Ding, ne, was ihn ja berühmt gemacht hat, beschreibt er die Öffentlichkeit gerade als einen Raum, in dem viele begrenzte Perspektiven miteinander ins Gespräch treten. Niemand sieht das Ganze, aber gemeinsam kann man Irrtümer korrigieren, ja, und sich diesem Ganzen so ein bisschen annähern zumindest. So. Und diese Fragmente, naja, jeder Mensch hat nur so einen kleinen Ausschnitt, nämlich die eigene Biografie, die Interessen, die Erfahrungen, den sozialen Standpunkt. Und Kant würde sagen, naja, man darf sich natürlich dann auch nicht darauf zurückziehen und sagen, dann belassen wir es einfach dabei. Das ist dann eben meine Wahrheit und fertig, das ist dieser kleine Teil. Weil Vernunft bedeutet bei Kant ja, gerade die Perspektive zu überschreiten und zu fragen, könnte mein Urteil auch für andere nachvollziehbar sein. Das heißt, ich muss die anderen auch mitdenken. Das ist dieses berühmte Gedanke des erweiternden Denkens, der ja später bei Hannah Arendt so begeistert aufgenommen wird, nicht? Den sie so begeistert aufgegriffen hat. Diese politische Urteilskraft entsteht eben dadurch, dass man versucht, die Standpunkte anderer mitzudenken. Das ist ja das, wo Eichmann unter anderem so gnadenlos dran gescheitert ist, weil er so dumm war wie 10 Kilometer Landstraße. Nicht wahr? Weil er eben die anderen nicht mitdenken konnte. Er hat sich ja in Jerusalem, als er vor Gericht stand, hat er sich ja auf den kategorischen Imperativ berufen von Immanuel Kant. Der kam ja völlig durcheinander, als er in Jerusalem war, nicht? Und wirklich. Und hat sich dann darauf berufen. Und das ist natürlich kompletter Wahnsinn. So. Und hat sich darauf berufen, dass er ja nur die Gesetze befolgt hätte. Und hat sich dann Kant eben genommen als Kronzeugen. Und das geht nicht, natürlich. Weil, da bin ich wieder bei meiner Ampel. Er dachte natürlich nicht weiter. Er dachte, ja, aber wieso? Kant hat doch gesagt, ich soll mich an die Gesetze halten. Und das stimmt ja auch, das hat er ja auch gesagt. Soweit hat Eichmann das doch so einigermaßen verstanden. Ne, wir stehen wieder an der Ampel und wir müssen bei Rot stehen bleiben, würde Kant sagen, weil es verlangt das so. Das ist so. Aber niemand hat das Recht, bei Kant zu gehorchen. Denn wenn jetzt einer herkommt und dich zwingt, bei Rot über die Straße zu gehen, jetzt musst du dich wehren, weil das ist gegen den kategorischen Imperativ und zwar auf allen Ebenen. So. Das ist der Unterschied, den er nicht verstanden hat einfach. Und er hat auch nicht verstanden, dass man die anderen immer mitdenken muss beim kategorischen Imperativ. Das heißt, so wie er gehandelt hat, das ist das Gegenteil von dem, was Kant wollte. Logischerweise. Und das hat er nicht nur nicht begriffen, sondern in einer unfassbar, also wirklich naiven Trotteligkeit und Banalität, das meinte übrigens Hannah Arendt mit banal und nicht, dass wir alle den Eichmann in uns hätten oder irgend so ein weißer Deibel, was nicht alles, also das nicht, sondern das ist das Banale an Eichmann gewesen, dass er das nicht konnte. Nicht? Und das können ja die meisten Kriminellen nicht. Und das ist banal und oberflächlich im Grunde genommen. Naja, egal. Mhm. So. Deswegen hat das Böse auch keine Tiefe. Nun gut, also Kant natürlich gegen Totalität, weil er würde natürlich totalitären Ideologien komplett, die würde er komplett ablegen, weil die behaupten ja den Sinn der Geschichte zu kennen. Und wer glaubt, das ganze Bereich zu besitzen, hört natürlich auf zu diskutieren, hört auf zu zweifeln und hört auch auf zuzuhören, das kennen wir ja gerade, ne? Mhm. Wir haben das ja gerade. Auf der anderen Seite, und das ist ja jetzt das Interessante, weil wir haben die ganze Zeit bis jetzt über das Ganze und das Fragment geredet, aber heute sehen wir ja auch, dass wenn zu viel Fragmentierung stattfindet in der Gesellschaft, dann ist auch nicht so richtig schön, weil wenn es zu viel Zersplitterung gibt, dann würde Kant vielleicht sagen, also wenn nur noch Fragmente gelten, also wenn jede Gruppe, jedes Milieu und jede Person nur noch ihre eigene Perspektive anerkennt, dann zerfällt die gemeinsame Welt. Dann gibt es zwar viele Stimmen, aber keine Gespräche mehr. Ah. Ja, vielleicht würde er sowas Ähnliches sagen wie, ja, wie kann Freiheit bestehen, wenn wir gar nicht mehr versuchen, einen gemeinsamen Vernunftsraum zu schaffen? Wir erinnern uns, der Vernunftsraum, da wo die Vernunftswesen zusammenkommen und mithilfe der Intersubjektivität Wissen schaffen, nicht? Also da, wir reden hier in dem Fall von der Freiheit von Arendt und nicht von der individuellen Freiheit. Also die individuelle Freiheit ist ja genau das, was die Menschen immer erstreben. Und es geht aber um die Freiheit von Arendt, also diese Freiheit, die von der Welt der Noumena in die Welt der Phänomena getragen wurde. Also die Freiheit, die die Öffentlichkeit darstellt. Die Freiheit, weswegen es Politik gibt. Es gibt die Freiheit nur wegen der Politik und es gibt Politik nur wegen der Freiheit. Das bedingt einander. Um diese Freiheit geht es übrigens. Das ist der Grund, weswegen es politische Parteien gibt. Und das ist auch der Grund, warum wir überhaupt Politik machen können. Und machen. Nicht? Das ist viel wichtiger als die individuelle Freiheit. Die ist nice to have. Aber mir persönlich ist es vollkommen egal, ob irgendein FDP-Parteivorsitzender sich entkleidet, sich einen Gummihandschuh über den Kopf zieht und ruft, hey, ich bin Tintenfisch. Das interessiert mich überhaupt nicht. Was mich interessiert, ist diese Freiheit. Und dafür muss die FDP kämpfen. Dafür ist sie eigentlich da. Aber das rege ich mich auf. So, im Moment sind wir aber eher dabei, die individuelle Freiheit zu feiern. Und sie aufs Podest zu stellen, und zwar so hoch, dass wirklich tatsächlich jede Gruppe, jedes Milieu, jede Person nur noch ihre eigene Perspektive anerkennt. Einige machen das. Nicht? Also die moderne Gesellschaft lebt ja geradezu von Fragmenten. Niemand überblickt mehr irgendwas. Nicht? Abgesehen von Wirtschaft und Technik und Politik und die globale Welt sowieso, aber natürlich auch die ganzen Gruppierungen, die wir mittlerweile in der Gesellschaft haben, und alle wollen besonders behandelt werden. Und wenn wir uns mal an den kategorischen Imperativ halten würden, bräuchten wir das gar nicht.
Das Problem ist dann ja auch nicht das Fragmentierte, sondern die Tatsache, dass wir denken, unsere Fragmente wären alles.
Genau. Und wir sind die Besonderen. Mhm. Egal, was wir gerade für besondere, also jede noch so kleine Gruppe, die fühlt sich nicht, wir finden ja immer neue benachteiligte Gruppen. Ist ja so. Also da sind wir ja ganz schnell bei dieser Identitätspolitik, die ich für schwierig halte.
Die halte ich auch für schwierig. Sich umzuschauen, welche benachteiligten Gruppen es gibt und ob die vielleicht Hilfe brauchen, das finde ich jetzt nicht problematisch. Aber es darf nicht aufgrund von einer Identität zu sein, sondern aufgrund der Lebenslage der konkreten Menschen, um die es geht.
Ja, aber dazu brauchen wir den kategorischen Imperativ. Mhm. Das ist doch... Da brauchen wir aber nicht noch eine neue Interessensgruppe. Also im Moment, das wird ja immer schlimmer. Man sieht ja einander auch. Was ich daran schlimm finde, ist nicht, dass es so viele Gruppen gibt. Die gab es schon immer. So, und dass Menschen marginalisiert werden, gab es leider auch schon immer und gibt es leider auch noch heute. Das Schlimme an der Sache ist aber, dass mittlerweile diese ganzen Milieus, die es da gibt, nur noch in sich selber existieren sozusagen und nicht mehr außerhalb dieser Gruppe, dieses Milieus, dieser Person. Es finden sich immer neue kleine Gruppen zusammen in dieser Gesellschaft mittlerweile. Das ist auch einer unserer Probleme, dass die Gesellschaft nicht mehr als großes Ganzes funktioniert, sondern nur noch in kleinen Bubbles, so in kleinen Filterbubbles, die sich selber dann immer ja die jeweilige Meinung bestätigen und es geht nicht mehr, wir kommen gar nicht mehr ins Gespräch. Das finde ich schwierig, muss ich sagen. Das ist ein Ergebnis dieser ganzen Identitätspolitik, finde ich. Das bedingt vielleicht auch einander so, ne? Diese Filterbubbles waren vielleicht erst und so weiter oder umgekehrt, ich weiß es auch nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall halte ich davon nicht so furchtbar viel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mich auch geirrt. Früher fand ich das sogar richtig.
Muss ich sagen. Es gab mal so eine Welle. Ja.
So, das ist aber gar nicht richtig. Wir müssen als Gesellschaft zusammenhalten. Und wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein. Und wir dürfen diskutieren, aber das tun wir ja gar nicht mehr. Ich will jetzt nicht so böse sein. Also es gibt aber immer neue Gruppierungen, die sich wieder zusammenfinden und nur sich selber sehen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Nein, Vielfalt ist wichtig.
Vielfalt ist wichtig, ja, total.
Nicht Vielfalt mit den Feinden der Vielfalt, aber Vielfalt mit allen anderen.
Genau. So, ne? Also natürlich lebt auch eine moderne Gesellschaft von Fragmenten, das ist ja auch klar. Aber eben, wir müssen wirklich aufpassen, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Und ich finde, das ist schon so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also die AfD ist ja aus vielen Gründen stark, aber unter anderem hat sie ja jetzt im Moment auch gar keinen Widerpart, weil die anderen damit beschäftigt sind, sich gegenseitig doof zu finden. Nicht wahr? Das kommt ja im Moment dazu. Also, für Kant würde sagen, aus diesen vielen Fragmenten entsteht durch Vernunft eine gemeinsame Welt. Also er sagt, wir müssen alle zusammenkommen, uns austauschen und dann eben gemeinsame Entscheidungen treffen. Das ist natürlich ein Idealzustand. So sieht es Arendt auch. Ne? Gemeinsame Welt lebt vom Austausch verschiedener Perspektiven. Klar, aber die findet ja eben nicht mehr statt. Das ist ein Riesenproblem. Nicht wahr? Und auch wenn kein endgültiger Sinn sichtbar wird, sagt Camus, dürfen wir die gemeinsame Welt nicht aufgeben. Also auch er sagt, was wir gerade machen, wenn er das sehen würde, würde er sagen, nee Leute, das geht nicht. Ihr redet ja gar nicht mehr miteinander, ihr redet übereinander und nebeneinander. Ihr lebt ja auch gar nicht mehr in einer Welt, im Grunde genommen, sondern in ganz vielen verschiedenen. Nicht wahr? Auf der anderen Seite, weil niemand das Ganze kennt, sind Vielfalt und Pluralität keine Schwäche, sondern natürlich eine Tugend. Ich würde Marquardt sagen, stimmt ja auch. Also es ist schwierig und jeder Mensch hat das Recht, so zu leben, wie er oder sie möchte, um Himmels Willen, ist doch völlig klar, meiner Meinung nach. Also völlig klar, wir müssen nur aufpassen, dass wir einander trotzdem noch zuhören und deswegen, diese Identitätspolitik halte ich mittlerweile für, ich fand die mal gut, muss ich sagen, ich finde sie mittlerweile schwierig.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Es darf nicht aufgrund von Identität irgendetwas gegeben werden, sondern wenn jemand ein Mensch ist, dann hat er gewisse Rechte. Und wir müssen gucken, wo das irgendwie strukturell verhindert, verschlimmert, wie auch immer wird bei bestimmten Gruppen. Aber das hat nie damit zu tun, dass jemand Identität X hat. Also wenn ich dafür sorge, dass alle Leute sich sicher fühlen können auf öffentlichen Plätzen, ist das egal, ob es um Frauen geht, um irgendwelche Hautfarben, um irgendwelche Kleidungsstile und Lebensarten, sondern muss mal gucken, wie man da hinkommt. Also ja, bin ich bei dir.
Ja, das ist so. Also man kann sagen, ursprünglich haben wir mal angefangen darüber zu reden, brauchen wir das Ganze eigentlich? Kant würde sagen, keine Ahnung, aber wir kennen es nicht und dahin zu streben ist okay, aber wir dürfen es nicht in Anspruch nehmen. Ne? Wir dürfen nicht ideologisch werden. Das geht halt nicht, weil wir es nicht wissen können. Wir können es nicht wissen. Es geht halt nicht. Das ist... Und das ist auch gut so. Und ich finde, das macht einen auch so ein bisschen, das erdet einen auch so ein bisschen, finde ich. Dieses Nichtwissen ist doch schön. Oder?
Ja. Ja, du hast es vorhin so schön ausgedrückt mit dem Horizont und dem Besitz. Nach diesem Horizont zu streben, aber zu wissen, dass man den nie erreicht. Also dafür ist Horizont ja auch genau das richtige Bild. Ja. Du kannst nicht ans Ende des Horizontes laufen. No. Aber danach zu streben, in die richtige Richtung zu laufen und dennoch immer damit zufrieden zu sein, dass du da nicht ankommen wirst. Das ist, glaube ich, eine sehr weise Haltung.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. So, nach so viel philosophischem Gedanken würde ich sagen, geben wir uns dem Gedanken, anderen Gedanken hin, nämlich den Gedanken des Hopfens und des Malzes und überhaupt noch mal gucken, ob Hopfen und Malz verloren ist. Das wissen wir noch nicht. Denn?
Das ist bei uns ja meistens so.
Ich würde sagen Bier, oder?
Bier.
So. Also, wir sind in Einbeck. In Niedersachsen. Da waren wir schon öfter. Ich glaube, wir haben den Mai-Urbock auch schon mal probiert. Mhm. Egal. Heißt ja nicht, dass wir nicht nochmal probieren dürfen. Bei dem Einbecker Brauhaus handelt es sich um einen der älteren Brauereien in Deutschland, dessen Geschichte bereits im 14. Jahrhundert begann. Und am Ende sind sie auch die Erfinder des Eukalyptusbonbons am Stiel, nämlich des Bockbiers. Und wir haben es hier zu tun mit einem Bockbier. So, was will man mehr? 16,5 Grad Plato, 6,5 Alkoholvolumenprozente. Über die Hopfenbittere schweigt sich der Künstler und die Künstlerin aus. Man hat ein neues Emblem. Oder wie das da heißt, ein neues Dings-Label. Man ist ein bisschen moderner geworden.
Mhm. Eigentlich ganz hübsch.
Ja, eigentlich ganz hübsch, genau. Und man hat diese besondere Flasche halt, ne? Mit diesem langen Flaschenhals.
Ich habe schon mal den Schaum bewundert. Der ist recht grob und recht schnell weg. Aber das hätte man jetzt auch erwartet, würde ich sagen.
Ja, ist ja untergierig, ne? Ja, wobei... Oh. Also wir haben es hier mit einem rötlichen Bernstein zu tun, würde ich sagen. Ne?
Ja, wenn das nicht Bernstein ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
Ja, das ist wirklich, das ist mal wieder bernsteiniger Bernstein.
Ja.
So. Also es ist nicht so hell wie ein Pilz. So.
Ja.
A little bit dunkler. Mal gucken hier. Dann verriechen wir das Ganze mal nicht.
Mhm. Jo, das riecht schon so, wie es aussieht, nämlich richtig schön malzig süß.
Oh ja. Aber auch ein bisschen würzig.
Hm? Ja, stimmt, würzig. Irgendwie hat es noch was Nussiges, aber ich kann es nicht identifizieren.
Hat auch was Schokoladiges.
Mhm, ja, ach, vielleicht geht es so Richtung Mandel. Ich weiß gar nicht, wo ich da hin möchte. Auf jeden Fall riecht es, als ob es gut schmeckt.
Ja, und wir haben auch dunklere Früchte.
Mhm.
So ein Hauch Holz oder irgendwie sowas. Waldhonig.
Uiui.
Nicht so unkomplex auf jeden Fall, finde ich.
Mhm.
Ja. Ja, was meinst du? Sollen wir das Ganze mal probieren, wa?
Auf jeden Fall probieren.
Ja, dann Prost!
Prost. Ja. Das ist das richtige Wort. Das ist wirklich sehr lecker.
Mhm. Mm. Oh Gott.
Ist doch relativ hopfig.
Mm. Ja, zum Glück.
Das tut ihm sehr gut. Sehr, also haut rein, würzig, süß.
Super weich.
Ich habe das Gefühl, es wird immer süßer mit jedem, also mit der Zeit. Ja, schön. Und es ist durchaus süffig, aber nicht in so einem dick, süß, klebrigen, in so einer Art, sondern man möchte einfach noch den nächsten Schluck. Vor allem, weil er irgendwie immer süßer wird.
Ja, ja, das, oh, das ist wirklich, das ist echt gut. Also da sieht man mal wieder, ne? Also das ist, wenn die Erfinder des Eukalyptusbonbons am Stiel um die Ecke kommen.
Ja, gefährlich, gefährlich bei 6,5 Volumenprozent. Mhm. Aber so ist das. Ja, es ist echt spannend, weil das hat Charakter, aber es ist halt auch einfach so lecker. Es ist überhaupt nicht speziell, aber irgendwie gut.
Einfach gut. Aber ich finde schon, dass es speziell ist.
Na gut, vielleicht haben wir zu viele Bockbiere getrunken in dieser Sendung. Ich weiß.
Ich muss mal gerade.
Es ist wirklich einfach gut.
Ich finde auch die Apfelsine immer mal wieder. Ja, also ich, mich machen ja Einbäckerbiere immer sehr fröhlich, muss ich sagen. Seit 1278. Uiuiui.
Ja, doch so froh. Ich dachte, das war irgendwas mit 1300 und so.
Steht hier drauf. Oder 1300? Nee, 1378. Okay. 1378, ach, ja. Genau. Ich kann noch nicht, ich kann wieder nicht gucken.
Ja.
Ja, dennoch. Also 1378 ist schon eine Zeit her.
Hat sich ein bisschen Wissen angesammelt über, wie man gutes Bockbier macht.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da
hat man nicht mal einfach, die haben schon vor so langer Zeit ihr 700. Jubiläum gefeiert, meine Güte.
Ja, das stimmt. Ja, das ist wohl wahr. Tja.
Unfassbar.
Da hat auch der damalige Uli Hoeneß nichts daran geändert, der ja den Braumeister weggekauft hat und nach München geholt hat. Ja, wirklich.
Die Bayern wieder.
Ja, ja.
Kann nicht alles wegkaufen immer. Mann, Mann, Mann.
Ja, ja, ja. Das hieß ja eigentlich ein Pöckisch und daraus wurde dann Bockbier, weil der Bayer dieses Pöckisch, da wurde dann Bock draus. Ja, ja. So ist das. Ja, was machen wir mit diesem Bier?
Also das kriegt von mir, also auf jeden Fall erstmal 6 Punkte. Das ist einfach ein richtig gutes Bockbier.
Ja, dem schließe ich mich
solide.
An.
Solide, ja.
Also, ja. 6 Punkte auf jeden Fall. Einbäcker hat mal wieder nicht enttäuscht. Also wirklich stabil. Großartige Brauerei. Und somit haben wir probiert, dass den Mai-Urbock vom Einbäcker Brauhaus und es gab 6 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Musik in Form von 2 Alben. Natürlich wird es auch wieder ein philosophisches Thema geben und selbstverständlich auch wieder ein Bier.
So ist das. Und während ich auf die Liste gucke, sehe ich auch, was wir dieses Jahr noch für fürchterlich bestimmt gute Alben vor uns haben. Nächste Woche hören wir aber erstmal, bestimmt auch gut, The Veils mit Fragile World und Neurosis mit An Undying Love for a Burning World. Warum nicht? Außerdem reden wir über Aufschub und wir verkosten einen Maibock von Dithmarscher. Auch das kann eigentlich nur gut werden.
Oh ja, das kann auch nur gut werden. Das kann auch nur gut werden. Gut wäre auch, um mal diese Schweineüberleitung zu nutzen, wenn ihr uns teilen würdet, wo man uns so teilen kann. Also zum einen bei Mastodon und zum anderen bei Blue Sky. Woanders kann man uns zwar teilen, aber wir würden es nicht mehr mitkriegen. Also ihr dürft uns natürlich auch gerne bei Instagram und Co. teilen, aber das merken wir dann halt nicht mehr. Ist zwar dann nett von euch, aber würden wir natürlich auch feiern, aber kriegen wir halt nicht mehr so mit, weil wir da aus guten Gründen nicht mehr sind. Wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.